Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen mit diesen Themen. Deutschlands neue Regierung steht, der Koalitionsvertrag ist unter Dach und Fach. Warum die Namensliste der Minister für Überraschungen sorgt und mit welchen Steuergeschenken die Deutschen rechnen dürfen. Palästinenser Präsident Abbas lässt bereits im Januar neu wählen, wie dies für eine weitere Verstimmung zwischen Hamas und Fatah sorgt. Eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung sagt im Moment Nein zur Minarett-Initiative. Warum ausgerechnet die Reformierten das Anliegen am wenigsten deutlich ablehnen. Mein Name ist Brigitte Kramer. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Nun zu den Nachrichten mit Kurt Grünenfelder.
In Deutschland haben sich die Parteien CDU, CSU und die FDP in der Nacht auf ihr Regierungsprogramm geeinigt. Die Einzelheiten des Koalitionsvertrags wollen die Parteichefs im Laufe des Vormittags bekannt geben. Vorgesehen sind Steuererleichterungen in der Höhe von 24 Milliarden Euro ab dem Jahr 2011. Auch soll es ein Betreuungsgeld für Kinder in der Höhe von 150 Euro pro Monat geben. Ferner soll die Militärdienstpflicht von 9 auf 6 Monate verkürzt werden. Der bisherige Innenminister Wolfgang Schäuble von der CDU wird Finanzminister und der bisherige Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg ist neu Verteidigungsminister. Bundesrätin Doris Leuthard will keine Strafanzeige einreichen gegen die Stiefelwerfer von Senjelegier. Dutzende wütende Bauern hatten die Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements gestern mit Stiefeln beworfen und ausgepfiffen. Leibwächter und mehrere Dutzend Polizisten schützten die Bundesrätin. Leuthard brach ihre Rede an der internationalen Bergkäse-Olympiade ab. Die Angreifer kamen aus den Reihen der Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniter. Sie verlangten eine bessere Unterstützung der Landwirtschaft durch den Bund. Bundesrätin Leuthard bot an, eine Unitär-Delegation zu treffen, was die Bauern ablehnten. Die französische Grenzstadt Annemasse hat entschieden, die Genfer SVP wegen eines Abstimmungsplakats zu verklagen. Die Genfer SVP könnte sich somit mit einer Klage wegen Fremdenfeindlichkeit und Verschmähung konfrontiert sehen. Es geht um das Inserat der Genfer SVP gegen die Grenzgänger aus Annemasse, die als Gesindel bezeichnet wurden. Anlass des Inserats ist die bevorstehende Volksabstimmung über den Neubau der Bahnlinie von Genf nach Annemasse. Es geht um 1,5 Milliarden Franken. Eine Weichenstörung zwischen Meggenwil und Ottmarsingen hat am Abend den Bahnverkehr auf der Strecke Zürich-Olten behindert. Wegen Umleitungen kam es zu Verspätungen. Die Regiozüge zwischen Zürich und Aarau fielen aus. Die Störung dauerte bis weit in die Nacht. Die Eishockey-Resultate der Nationalliga A. Der Tabellenletzte Langnau besiegt Zug 5:0. Rapperswil-Jona gewinnt gegen Bern 5:1. Davos verliert gegen die ZSC Lions 1:4. Ambri verliert gegen Biel 3:4. Lugano schlägt Kloten 6:3. Und Genf gewinnt gegen Freiburg nach Penaltyschießen 3:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.972 Punkten. Das ist ein Minus von 1,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,090 gehandelt, der Euro zu einem Franken 1,5045 beziehungsweise zu einem Dollar 50,06. Das Wetter heute Samstag. Im Mittelland ist es zunächst neblig. Im Osten gibt es Wolkenreste, sonst meist sonnig und am Nachmittag kommen aus Westen Wolkenfelder. Im Norden ist es 13, im Süden 17 Grad warm.
Sie hören die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach zähen Verhandlungen haben die beiden Koalitionspartner CDU, CSU und FDP ihren 200-seitigen Vertrag also unter Dach und Fach gebracht. Auch die Regierung steht. Angela Merkel bleibt erwartungsgemäß Kanzlerin, Vizekanzler und Außenminister wird Guido Westerwelle. Die Namensliste der künftigen deutschen Minister sorgt aber auch für Überraschungen. Der bisherige Innenminister Wolfgang Schäuble wird neu für die Finanzen zuständig sein. Karl Theodor zu Guttenberg wechselt vom Wirtschafts- ins Verteidigungsministerium. Ursula Hürzeler in Berlin. Warum diese Rochaden?
Nun, Wolfgang Schäuble ist wahrscheinlich der erfahrenste Politiker, den es derzeit in Deutschland gibt. Er war schon Minister unter Kanzler Helmut Kohl und hat dort unter anderem die Finanzierung der deutschen Einheit umgesetzt. Und genau eine solche Kapazität braucht Angela Merkel jetzt, denn Schäuble soll dafür sorgen, dass der Haushalt trotz aller Steuergeschenke nicht total aus dem Ruder läuft, und da ist auf den 67-jährigen Schwaben Verlass. Er ist übrigens der Älteste im Kabinett. Was Theodor zu Guttenberg betrifft, so war dieser Wechsel nötig wegen der FDP. Denn dem liberalen Koalitionspartner steht quasi traditionsgemäß entweder das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium zu, also musste zu Guttenberg weichen. Das ist allerdings in seinem Fall, würde ich sagen, kein Schaden, denn ursprünglich ist zu Guttenberg nämlich nicht Wirtschafts-, sondern Sicherheitsexperte, und er hat ausgezeichnete internationale Kontakte.
Sie haben es gesagt, die Finanzen waren ein umstrittener Punkt, auch bei den Koalitionsverhandlungen. Deutschland plagen große Geldsorgen. Worauf haben sich die Koalitionspartner nun geeinigt?
Ja, es wird diese im Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen geben, und zwar in der Höhe von rund 24 Milliarden Euro, allerdings nicht sofort, sondern erst ab 2011. Das ist mehr, als die Union wollte und weniger, als die FDP forderte. Ein klassischer Kompromiss also, aber es ist einer, der vielen Politikern trotzdem große Sorgen macht, denn Deutschland ist, Sie haben es gesagt, hoch verschuldet, und die neuen Geschenke müssen ja irgendwie finanziert werden. Die Regierung, die hofft nun einfach darauf, dass das Land mit dem neuen Programm möglichst rasch aus der Krise kommt und sich so der Schaden einigermaßen in Grenzen hält.
Welches, Ursula Hürzeler, sind nebst den Steuergeschenken weitere Eckpunkte des Koalitionsvertrags?
Ja, da gibt es natürlich eine bunte Auswahl. Der Koalitionsvertrag soll ja rund 250 Seiten dick sein. Das Gesundheitssystem soll umgekrempelt werden, auch nicht sofort, aber in einem Jahr. Das wird ein ganz großer Brocken. Dann wird der Militärdienst von 9 Monaten auf 6 reduziert. Die Laufzeit der Atomkraftwerke soll verlängert werden. Und schließlich will die Regierung auch noch die Familien stärker unterstützen, unter anderem will sie das Kindergeld erhöhen.
Die Koalitionsverhandlungen sind harziger verlaufen, als es die vielbeschworene Liebesheirat zwischen CDU, CSU und FDP hätte erwarten lassen können. Ist der beschlossene Vertrag nun tatsächlich eine tragfähige Grundlage für das gemeinsame Regieren?
Ja, das ist natürlich die große Hoffnung, aber Sie haben recht, die Verhandlungen waren ausgesprochen mühsam. Es gab Pannendrohungen, Beschimpfungen, kurzum, von einem wirklich harmonischen Verhältnis der einstigen Wunschpartner kann wirklich nicht die Rede sein. Ein kraftvoller Aufbruch sieht anders aus, und dann sind ja viele Entscheidungen auch noch vertagt worden, gerade in der Gesundheitspolitik. Also man kann gespannt sein, wie sich das entwickelt, und eigentlich, ja, kann es nur besser werden.
Soweit die Einschätzungen von unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Die beiden verfeindeten palästinensischen Parteien Fatah und Hamas sind nach wie vor weit entfernt von einer Versöhnung. Für neuen Zündstoff sorgt nun, dass die Palästinenser bereits im Januar ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen sollen. So will es Präsident Abbas, gegen den Willen der Hamas. Irin Meyer.
Einseitig und ohne Versöhnung mit der Hamas Wahlen schon im Januar auszurufen, ist eine riskante Strategie von Mahmoud Abbas. Bisher waren alle Seiten davon ausgegangen, dass die nächsten palästinensischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni nächsten Jahres stattfinden würden, und zwar erst, nachdem sich die Fatah von Präsident Abbas mit der Hamas im Gazastreifen versöhnt hätte. Nun prescht Abbas vor und versucht, die Hamas unter Druck zu setzen. Sie soll das in Ägypten ausgehandelte Versöhnungsabkommen schnell unterschreiben, dann würde der Wahltermin verschoben. Diese Rechnung scheint nicht aufzugehen, wie erste Reaktionen aus Gaza andeuten. Die Hamas sagt, sie würde Wahlen, die ohne nationalen Konsens stattfinden, nicht akzeptieren. Das heißt, die Wahlen würden faktisch nur im besetzten Westjordanland und nicht im von der Hamas regierten Gazastreifen abgehalten. Die Spaltung würde sich weiter vertiefen, und Abbas fände sich am Ende als Präsident, der nur noch einen kleinen Teil der Palästinenser repräsentierte und dessen Machtbereich sich auf Ramallah im Westjordanland beschränkte.
In die Schweiz. Die Stimmbevölkerung hätte Mitte diesen Monats mehrheitlich Nein gesagt zur Minarett-Initiative, hätte ein Verbot also abgelehnt. Interessant ist, wenn man das neueste SRG-Abstimmungsbarometer auf die Konfession der Befragten hin anschaut. Das klarste Nein kommt von den Konfessionslosen, gefolgt von den Katholiken. Bei den Reformierten hingegen lehnen nur 47% die Initiative ab. Wie kommt das? Inlandredaktorin Christine Wanner.
Der Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, Thomas Wipf, ist überrascht vom tiefen Nein-Anteil bei den Reformierten.
Tatsächlich müsste auch auf Seiten der Reformierten das Nein noch stärker sein, denn alle Kirchen, Kantonalkirchen und auch der Schweizerische Evangelische Kirchenbund hat sich schon sehr lange ganz klar gegen die Initiative ausgesprochen, weil sie den religiösen Frieden in unserem Land bedroht.
Gerade die evangelisch-reformierten Kirchen setzen auf den Dialog zwischen den Religionen und pflegen die Etikette einer offenen Glaubensgemeinschaft. Sind dies also nur Lippenbekenntnisse? Nein, sagt Wipf, der sich auch im Rat der Religionen engagiert. Er räumt aber eine gewisse Verunsicherung ein, die sich in der Diskussion um die Minarette zeige.
Da kommen ganz viele Unsicherheiten und vielleicht auch Ängste zusammen. Wir realisieren zum ersten Mal, wir sind nicht mehr eine geschlossene evangelisch-römisch-katholische Gesellschaft. Es sind Menschen anderen Glaubens da.
Es gelte aber, die Verhältnisse zu wahren. 80% der Bevölkerung seien Christen. Dass die Reformierten die Initiative weniger deutlich ablehnen als die Katholiken, erklärt er sich so.
Die ganze Religionsgemeinschaft des Islams ist viel patriarchaler und hierarchischer geprägt. Diese beiden Merkmale sind auch in der römisch-katholischen Kirche eher stärker ausgeprägt als bei den Reformierten. Und deshalb, so meine Vermutung, eine größere Skepsis von Reformierten gegenüber diesem Symbol institutioneller Macht.
Dem Minarett also als öffentliches Zeichen für den islamischen Glauben. Trotz der angesprochenen Skepsis und der Unsicherheit ist Pfarrer Wipf überzeugt, dass der Nein-Anteil bei den Reformierten in den kommenden Wochen noch steigen wird, auch wenn das noch viel Überzeugungsarbeit brauche.
Im Schweizer Eishockey haben die Spitzenteams einen rabenschwarzen Abend erlebt, Reto Held.
Die vier besten Teams bis zu diesem Zeitpunkt kassierten alle Niederlagen. Das Spitzenduo wurde dabei sogar gedemütigt. Liederzug hatte beim 0:5 gegen den vormals letzten der Tabelle, die SCL Tigers, überhaupt keine Chance. Und auch Bern ging in Rapperswil mit 1:5 unter. Die Kloten Flyers unterlagen ersatzgeschwächt Lugano mit 3:6 und Davos unterlag den ZSC Lions mit 1:4. Am Rande dieses Spiels gab der Captain von Davos, Marc Cianola, seinen Rücktritt bekannt. Cianola, der weit über 800 Spiele für die Bündner absolviert hat, hat Knorpelschäden im Knie. Fribourg-Gotteron unterliegt im Romand-Derby Servette Genf mit 2:3 nach Penaltyschießen und ist wie der Letzte der Tabelle. Und Ambrì unterliegt Biel mit 3:4. Und dann geht in Sölden heute die Skisaison los mit einem Riesenslalom der Frauen. Dabei sind die Hoffnungen der Schweiz auf einen Spitzenplatz aber eher klein, Bernhard Scher.
Die stärkste Kraft im Schweizer Team ist Fabienne Sutter. Die vergangene Saison beendete sie mit einem 5. Platz und im Sommertraining war sie stets die schnellste, bis sie vor 3 Wochen in Sassweh schwer stürzte und sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Noch immer hat sie Mühe mit dem Gleichgewicht und auch der Nacken schmerzt. Deshalb sind die Erwartungen für heute gedämpft.
Ich habe selber auch gespürt, dass es wirklich gut funktioniert und dann ist der Sturz dazwischen gekommen. So rein vom Kopf her oder so, will ich schon wieder dort sein, aber es geht einfach noch nicht. Ich merke, mein Körper und auch die Überwindung und alles ist noch nicht bereit, das mitzumachen und darum glaube ich, kann ich jetzt einfach auch noch nicht zu viel erwarten von mir selber.
Keine Spitzenresultate werden auch vom Rest des Schweizer Teams erwartet. Martina Schild fährt erst zum 3. Mal einen Riesenslalom. Andrea Dettling war noch nie unter den besten 20 klassiert. Und Franzi Auftenplatten hat sich in den letzten 2 Jahren nie mehr für den 2. Lauf qualifiziert.
Soweit die Informationen aus der Heute-Morgen-Redaktion. Thies Wachter ist für die Inhalte verantwortlich. Am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.